Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und es in uns aufnehmen. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Ihr Lieben, bezüglich einem Artikel von Mercedes-Benz heißt es, seit Jahrzehnten geben die deutschen Premium-Hersteller bei den Panzerlimousinen weltweit den Ton an und geben somit auch einem Spitzenpolitiker wie dem deutschen Bundeskanzler ein sicheres automobiles Zuhause. Das Dreigestirn aus Audi A8, BMW 7er und Mercedes S-Klasse ist nicht nur bei den normalen Luxuslimousinen von der Stange das Maß der Dinge, sondern auch bei den hochgesicherten Panzerversionen auf die Bundeskanzleramt und PKA-Begleitschutz zugreifen. Damit Ihnen und wirtschaftspolitisch korrekt keine oder drei Marken ausgegrenzt wird, sind Fahrzeuge aller drei Marken im Portfolio. Alles maximal gepanzert, nach den Vorgaben den Schutzstufen VR9-VR10. Der kommende Bundeskanzler muss sich in seiner Amtszeit daher keinerlei Sorgen machen, denn er ist bestens gesichert auf deutschen und internationalen Straßen unterwegs. Nachdem die gepanzerte G-Klasse seit längerem nicht mehr verfügbar ist, setzt Mercedes bei den Panzerfahrzeugen allein auf seine S-Klasse. Das aktuelle Modell ist ausschließlich mit langem Radstand und dem 450 kW, 612 PS, 830 Nm starken V12 Turbotriebwerk Maybach zu bekommen. Eine speziell verlängerte XXL-Version wie der Pullman Guard des Vorgängers gibt es als sogenanntes Repräsentationsfahrzeug nicht. Dafür bietet mittlerweile auch Mercedes seinen gepanzerten S680er mit Allradantrieb an, der ab Werk lange Jahre nur bei Audi mit seinem A8 und dem längst ausgelaufenen VW Phaeton als Lieblingsauto von Ex-Kanzler Gerhard Schröder verfügbar war. Wegen nennenswerter Fahrdynamikvorteile gerade bei schlechtem Wetter erfreute sich gerade der Audi A8L Security lange Jahre großer Beliebtheit bei den internationalen Personenschützern. Während die meisten Panzerfahrzeuge wegen Reifen mit entsprechenden Notlaufeigenschaften bei 210 km/h abgeriegelt werden, ist bei der aktuellen Panzer S-Klasse der Schutzstufe VR10 bei 190 km/h Schluss mit dem Vortrieb. Achsen und Reifen des Viersitzers verfügbaren 4,2 Tonnen Modell stammen dabei von der Vorgängerversion. Die Schutzklasse VR10 erfüllt die höchste ballistische Prüfstufe für Zivilfahrzeuge und ist nicht nur gegen entsprechende Sprengladungen gesichert, sondern auch gegen den Beschuss mit Sturmgewehren mit entsprechender Stahlhartkernmunition. Wurden bisher die entsprechenden Schutzmaterialien bei den Panzerlimousinen von Mercedes in die Serienrohbaustruktur integriert, wurde beim S-Guard erstmals ein spezifischer Panzerrohbau als Schutzelementen entwickelt. Der Bundeskanzler sitzt so in einer geschützten Zelle, was jedoch nur Experten auffallen dürfte, denn von außen sieht der Mercedes S680er beinahe aus wie eine ganz normale S-Klasse. Optische Unterschiede sind auf den zweiten Blick nur bei den zentimeterdicken Scheiben und den Reifen mit PAX-Notlaufsystem von Michelin zu erkennen. Dieser Artikel zeigt uns, wie wichtig es dem deutschen Staat ist, dass der Bundeskanzler bestens geschützt ist. Und man bedient sich dabei einem speziellen Auto, der diesen Schutz gewährleisten kann. Übrigens, dieser Bericht entspricht der Wahl bezüglich Friedrich Merz, die er für sich entscheiden konnte. Und sein Vorgänger Olaf Scholz war in dem gepanzerten Mercedes S680er zu sehen. Und das gleiche Prinzip mit Sicherheit findet sich ebenso bei Gott, wenn wir uns heute mit dem vorliegenden Text befassen. Doch wie so oft, bevor wir in den Predigtext einsteigen, lasst uns kurz wiederholen, was wir letztens gesehen haben, da Kapitel 7 direkt an Kapitel 6 anschließt und beides nicht voneinander zu trennen ist. Das vorherige Mal konnten wir die Öffnung des sechsten Siegels beobachten, wo es um den großen Tag des Zorns gegangen ist. Es war nicht ein Tag, sondern der große Tag des Zorns, wo die Glut des Herrn, wo die Widersacher in äußerster Furcht geraten sind und sich gewünscht haben, dass die Berge und die Felsen auf sie fallen sollen, damit sie nichts von dem Zorn dessen, der auf dem Thron sitzt, und von dem des Lammes erfahren, da es für sie eine unerträgliche Situation ist. Und wir dürfen dabei nicht vergessen, dass die Kapitel- und Versvergabe in der Heiligen Schrift nicht inspiriert sind, sodass auch die Kontextbetrachtung eine elementare Bedeutung erhält, um festzustellen, welche Teile der Bibel zusammengehören. Zudem sind andere Passagen aus Gottes Wort eine Hilfe, um exakt evaluieren zu können, ob es den Tatsachen gerecht wird oder nicht. So lasst uns nun den Predigtext heranziehen, und zwar Offenbarung Kapitel 7, die Verse 1 bis 8, wo wir lesen: Und danach sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen. Die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel, der von Sonnenaufgang heraufstieg, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes. Und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen es gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen. Und er sprach: Schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stienen versiegelt haben. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte aus allen Stämmen der Kinder Israels. Aus dem Stamm Juda 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Ruben 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Gad 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Asser 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Naphtali 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Manasse 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Simeon 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Levi 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Issachar 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Zebulon 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Josef 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Benjamin 12.000 Versiegelte. Vers 1 beschreibt nun die Szene, die Johannes nach dem großen Tag des großen Zorns gesehen hat. Das heißt nicht, dass diese Szene von der vorhergehenden zu trennen ist. Das danach zeigt lediglich ein weiteres Merkmal auf. Zudem beantworten sie die Fragen aus Offenbarung Kapitel 6, Vers 17, und zwar: Wer kann bestehen? Sie sind daher als Ergänzung von Kapitel 6 zu sehen, wo die Gewissheit Gottes bestätigt wird. Es verhält sich wie ein Umstand, wo ein Maurer das Material für das Haus aufbraucht und er zusätzlich weiteres benötigt, um das Objekt fertigstellen zu können. Wenn er also danach in den Baumarkt geht, um sich dort die notwendigen Werkstoffe zu beschaffen, dann zeigt dieser Ablauf, dass er unbestritten mit dem davor geleisteten zusammenhängt. Und exakt um diesen Sachverhalt geht es hier, was die Verknüpfung betrifft. Johannes blickt nun auf vier Engel. An dieser Stelle könnte man sich fragen, warum es genau vier sind. Wenn wir auch deren Standort berücksichtigen, dann ist jeder der vier Engel an einem Ende der Erde positioniert. Wir haben also einen universellen Befund, der in dieser Zahl mit den umliegenden Gegebenheiten zum Ausdruck kommt. Man denke zum Beispiel an Jesaja Kapitel 11, Vers 2, wo Gott sein Volk zur Versammlung bringen will, und da wird es so beteuert. Er wird ein Banner für die Heidenvölker aufrichten und die Verjagten Israels sammeln, sowie die zerstreuten Judas von den vier Enden der Erde zusammenbringen. Addierend werden sie mit den vier Winden dargestellt. Und es wird auch gesagt, dass sie diese vier Winde handeln. Halten, sie werden ebenso als die vier Winde der Erde bezeichnet. Was sind also die vier Winde und wie kann man generell einen Wind halten, welcher einen Anteil an der Erde besitzt? Die vier Ecken der Erde beziehen sich einmal auf die Herrschaft über die ganze Welt, so wie wir es vor kurzem in Jesaja 11,2 entnehmen konnten. Die vier Winde lassen sich auf ähnlicher Weise mit Sacharja 6, die Verse 1 bis 8 vergleichen, wo die vier Pferde als die vier Winde betitelt werden. Lesen wir Sacharja 6, die Verse 5 bis 7, um es uns besser vor Augen zu führen. Und der Engel antwortete und sprach zu mir, das sind die vier Winde des Himmels, die ausziehen, nachdem sie vor dem Herrscher der ganzen Erde gestanden haben. Der Streitwagen mit den schwarzen Pferden zieht aus ins Land des Nordens, und die Weißen sind ausgezogen ihm nach. Die Scheckigen aber sind ausgezogen in das Land des Südens, auch die Starken sind ausgezogen. Mit den vier Winden sind also in unserem Fall die destruktive, also zerstörerische Kraft zu verstehen, und dadurch wird der Wille Gottes vollstreckt und der in dem jeweiligen Wind als Synonym für das Gericht zum Ausdruck kommt. Sie dürfen nicht mit den vier Pferden aus den ersten vier Siegeln in Offenbarung Kapitel 6, die Verse 1 bis 8, in die gleiche Schublade gesteckt werden, da es hier um den finalen Zorn geht. Deswegen ist Scham über die Erde, das Meer und den Baum zu erkennen, sobald die Kräfte der letzten Vergeltung ausziehen. Die Erde, das Meer und die Bäume, die von den Winden heimgesucht werden, bilden zusammen ein Bild mit den Winden, welche unter dem Gericht Gottes fallen. Es zeigt auch, dass es die Antwort der hingeschlachteten Seelen ist, wo in den drei aufgezählten Bereichen kein unruhiger Zustand der Ungläubigen vorzufinden ist, da noch kein Wind weht und sie noch nicht zur Geltung gezogen wurden. Aber ist einmal der Wind losgebunden, so wird es verheerende Auswirkungen auf die Gottlosen haben. Natürlich muss man auch die Leute mit einbeziehen, die von diesem Gericht betroffen sind, die nicht davon ausgeschlossen werden können. Und da wir auch gesagt haben, dass Kapitel 7 als ein Einschub und Ergänzung zu betrachten sind, wird es so ersichtlich, dass die 144.000 dem ausgesetzt sind, die in Vers 4 präsentiert werden. Wir haben noch nicht klar definiert, wer diese Zahl verkörpert, aber wir kommen noch darauf zurück. In den Versen 2 bis 3 sehen wir nun den Grund, warum die vier Engel noch keinen Schaden zufügen sollen. In Vers 2 sieht Johannes einen anderen Engel, der neben den vier Engeln zum Vorschein kommt. Über ihn wird berichtet, dass er vom Sonnenaufgang heraufgestiegen ist. Es ist auffallend, dass er von dieser Lokalisation in diese Gegend, also in die Gegenwart tritt. Doch warum ausgerechnet von dieser Position? Hier haben wir eine starke Ähnlichkeit bezüglich der Stelle in Jesaja 41, Vers 25, wo es heißt, ich habe einen von Norden her erweckt und er ist von Sonnenaufgang her gekommen. Einer, der meinen Namen anruft. Er wird über Fürsten kommen wie überleben und wird sie zertreten wie ein Töpfer den Tod. Hier geht es darum, dass Gott die Herrschaft aus diesem Gebiet forcieren wird. Oder Psalm 113, die Verse 2 bis 3, wird über Gott jenes gesagt. Gepriesen sei der Name des Herrn, von nun an bis in Ewigkeit, vom Aufgang der Sonne. Wir haben also einen glasklaren Befund, dass in all den drei genannten Phrasen vom Aufgang der Sonne Gottes gezieltes Wirken und Ausgangspunkt zeigt. Und in unserem Fall ist das deutlich zu erkennen, Denn der Engel, der vom Sonnenaufgang heraufgestiegen ist, hat das Siegel des lebendigen Gottes gehabt. Damit wird auf den Abdruck eines Segelrings im biblischen und historischen Kontext hingewiesen. Ein Beamter, der seine Befugnisse für eine Aufgabe an einen Vertreter delegieren wollte, hat diesen Untergebenen erlaubt, seinen Siegelring zu benutzen. Mit anderen Worten wird dieser Engel von Gott autorisiert. Es gibt auch eine Diskussion darüber, wer dieser Engel mit dem Siegel des lebendigen Gottes ist. Manche meinen, dass er ein Erzengel ist und manche sprechen sich für jemand anderen aus. Aber all das sind Spekulationen, da uns nichts Näheres über diesen Engel bekannt ist. Man beachte die Kombination, denn der Engel kommt vom Sonnenaufgang mit dem Siegel Gottes, was wiederum unsere Argumentation zementiert, dass es sich um Gottes Handeln dreht. Und schauen wir weiter, was dieser Engel praktiziert. Denn er ruft mit einer lauten Stimme den vier Engeln zu. Die Konstruktion mit lauter Stimme taucht immer wieder in der Heiligen Schrift auf und sie impliziert auch den Gedanken, dass es sich um eine wichtige Gelegenheit handelt, wie in unserem Kasus bzw. Fall. Zum Beispiel lesen wir auch in 2. Mose Kapitel 19, Vers 19 folgendes. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. Siehe ebenso Hesekiel Kapitel 9, Vers 1. Und er rief mit lauter Stimme in die Ohren und sprach, kommt herbei, ihr Aufseher über die Stadt. Jeder nehme seine Zerstörungswaffe in die Hand. Das nächste, was wir nicht übersehen sollten, ist, dass dieser Engel den vier Engeln mit den vier Winden zuruft, dass sie keine Ruinierung verursachen sollten. Sie müssen also seiner Anweisung folgen und können nicht mit ihren eigenen Prozessen starten. Das zeigt, dass die Engel, die im Auftrag Gottes handeln, nur das ausüben können, was ihnen befohlen wird. Zusätzlich, wie ist es zu verstehen, dass die Engel die Knechte Gottes versiegeln sollen? Auch auf das kommen wir noch zurück. Dies führt uns jetzt zu unserem ersten Anwendungspunkt. Gott kontrolliert die Kräfte des Aufruhrs. Die vier Engel müssen sich also dem Willen des Herrn beugen, sodass Gott der ultimative Lenker der Welt ist. Und Engel sind generell mächtige Riesen, die an dieser Stelle mit der Zahl 4 angegeben werden, was die Kontrolle der gesamten Pluralität betont. Nur kurz zur Erinnerung, was damals in Jesaja Kapitel 37, Vers 36 geschehen ist. Und der Engel des Herrn ging aus und erschlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann. Und als man am Morgen früh aufstand, siehe, da waren diese alle tot, lauter Leichen. Verpassen wir das nicht, dass das einzig und allein ein Engel vollbracht hat. Und jetzt stellt euch vor, Gott würde die ganze Armada von Engeln in den Krieg ziehen lassen, was da los sein würde. Es ist wie bei den USA, denn sie gelten als die schlagkräftigste Armee der Welt. Und wenn sie zum Einsatz kommen, beziehungsweise wenn sie dafür beauftragt werden. Die USA sollen 2024 rund 997 Milliarden US-Dollar investiert haben. Im Vergleich soll China mittlerweile die größte Marine der Welt nach Anzahl der Schiffe haben. Auch im Bereich der Stealth-Technologie sollen die Asiaten sehr fortgeschritten sein. Und das Hochinteressante ist, dass Gott nicht nur in seinem Wort über diese irdischen Mächte verfügt, sondern so wie bei uns über die gesamte spirituelle Welt und sie nach seinem Belieben steuert. Und der Herr Jesus hatte es bereits in Matthäus Kapitel 26, Vers 53 bei seiner Gefangennahme bekräftigt, als er diese Wahrheit ausgesprochen hat. Oder meinst du, ich könnte nicht jetzt meinen Vater bitten und er würde mir als 12 Legionen Engel schicken? Was ist das für ein gewaltiger Gott, der all diese Wesen in seiner Hand hält? Kann denn einer von uns diese Herrschaften beeinflussen? Amerika oder China haben gewaltige Möglichkeiten und doch ist keiner von ihnen imstande, die Engel Gottes für ihre Zwecke zu gebrauchen. Sie können sie nicht per Telefon oder dem Satelliten kontaktieren, wenn sie einen Militärangriff beginnen wollen, da sie ihnen nicht zur Verfügung stehen und in einer Dimension leben, wo die besten technologischen Mittel nutzlos sind. Dagegen ist der Herr souverän über jeden einzelnen Schritt von ihnen. Wir haben es schwarz und weiß vor Augen, dass sie keinen Schaden anrichten sollen, weder Erde noch Baum und Himmel, das von präzisen Bereichen spricht. Und wenn man noch den zweiten Teil von Vers 3 berücksichtigt, dann wird sogar der Zeitpunkt ins Rampenlicht gerückt, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Und hier können wir auch unseren zweiten Anwendungspunkt besprechen. Gott bereitet seine Knechte auf den Aufruhr vor. Sehen wir, wie der Herr sich um seine Schafe kümmert. Es ist ihm nicht gleichgültig, dass er das Chaos hereinbrechen lässt, während seine Kinder dem hilflos ausgeliefert sind. Nein, er plant sorgfältig, um die entsprechenden Maßnahmen zu setzen. Wer würde als Vater nicht seine Lieben auf einen Sturm, der einzieht, bestens ausstatten? In den Vereinigten Staaten passiert es leider öfters, wo die Unwetter ein verheerendes Desaster anrichten. Und es ist natürlich sehr schwer zu verkraften, wenn einer von der Familie stirbt. Nicht umsonst haben Leute Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um dafür gewappnet zu sein. In der Einleitung haben wir auch konstatieren, also feststellen können, wie der Staat dafür sorgt, dass der Bundeskanzler in brenzlichen Verhältnissen bestens ausgerüstet ist. Und das Gleiche sehen wir bei Gott. Denn die Erde und die Erdbewohner sollen noch nicht beschädigt werden, bevor das Siegel den Gläubigen aufgedrückt wird. Man denke auch an Noah und seine Familie, wo Gott die fatale Bosheit der Menschen gesehen hat. Die Schlechtigkeit der Menschen hatte damals zugenommen und Jahwe sich dazu entschlossen hat, den Menschen vom Erdboden zu vertilgen. Auch das Vieh, die Kriechtiere und die Vögel. Und nur Noah hatte Gott bei Gott Gnade gefunden, sodass er sich um ihn gesorgt hat, wo er schließlich aufgefordert wurde, eine Arche zu bauen, bevor die Sintflut alles degradiert. In diesem Exemplar ist eine sehr starke Parallele mit den Knechten, die versiegelt werden wollen, zu sehen. In beiden Vorfällen soll nichts passieren, bis die Vorbereitung des Allmächtigen stattgefunden hat. Das beweist auch, dass ein Aufruhr Gottes nicht zu vermeiden ist, aber Gläubige besser aufgestellt sein werden. Und Gott möchte uns durch sein Wort vorbereiten, was auf uns zukommt. Dazu müssen wir uns täglich dem Wort widmen, sodass wir gestärkt werden und gestärkt bleiben. Das Buch der Offenbarung ist auch extra dafür geschrieben, dass Christen wissen können, was in den letzten Zeiten geschieht, sodass sie alle Zeit bereit sein sollten. Es ist wie bei einer Prüfung. Derjenige, der sich dem Studium widmet, der weiß, was auf ihn zukommt und wird bestehen können. Dagegen ist der Unvorbereitete, der nicht in Christus lebt, hilflos ausgeliefert, sodass er keine Chance hat, die Prüfung zu meistern. Doch was bedeutet es überhaupt in unserem Zusammenhang, versiegelt an den Stirnen zu sein? Was ist damit gemeint? Die offensichtlichste Bibelstelle aus dem Alten Testament, der mit unserer korrespondiert, also übereinstimmt, wodurch wir es besser verstehen können, ist Hesekiel Kapitel 9, Vers 4. Und da heißt es: Und der Herr sprach zu ihm: Geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem, und mache ein Zeichen auf die Stirn der Leute, die seufzen und jammern über all die Gräuel, die in ihrer Mitte verübt werden. Dieser Bereich kommt im Kontext vom Gericht vor, so wie bei uns, wo die Gräuel und Götzendienst im Heiligtum Gottes stattgefunden haben, sodass Gott sein Zorngericht vollstrecken wollte. Aber er es nicht in die Tat umgesetzt hat, bis die Leute, die nicht mit den Sünden einverstanden waren, mit dem Zeichen an den Stirnen versehen waren. Also an unserer Stelle wird jeder von uns, der an Christus bis zum Ende festhält, nicht unter diesem Zorn Gottes fallen. Und wie Dokumente oder Waren, die versiegelt und gestempelt werden, um ihren Inhalt zu garantieren und Manipulationen zu verhindern, sollen Gottesdiener als die Seinen gekennzeichnet werden. Es geht also um Schutz vor dem Zorngericht Gottes. Und zu unserer vorherigen Angelegenheit, wie es zu verstehen ist, dass die Engel die Knechte Gottes versiegeln sollen, sei hier Folgendes angemerkt. Die Kommunikation, die hier benutzt wird, entspricht der des Alten Testaments, so wie wir gerade bei Hesekiel gesehen haben. Im Neuen Testament sind alle, die den Heiligen Geist haben und nicht abgefallen sind, nicht unter dem Zorn Gottes, sodass sie bereits gebrandmarkt sind. Römer 5, Kapitel 9 sagt es so. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Das ist also das Kennzeichen. Hier wird also eine anschauliche Wahrheit im Stil der Propheten verwendet, damit die Engel das Gericht nur an denen vollziehen können, die nicht Teilnehmer des Leibes Christi sind. Unser dritter Anwendungspunkt für heute ist: Gott schützt seine Knechte inmitten des Aufruhrs. Wir haben vorhin den Aspekt der Vorbereitung beschrieben und das Resultat ist der dementsprechende Schutz. Bleiben wir nochmals beim Beispiel vom Noah. Denn was ist damals geschehen, als Gott die Sintflut zum Toben gebracht hat? Es wurden nur diejenigen zerschmettert, die nicht in der Arche waren, und den anderen ist kein einziges Haar gekrümmt worden. Eigentlich wurde alles dem Erdboden gleich gemacht, die Natur, das Vieh. Was war das für eine gigantische Angelegenheit? Auch im Falle des vorgetragenen Verses aus Hesekiel 9,4 hat Gott in den nächsten Versen 5 bis 9 jenes angeordnet. Zu den anderen, also sprach Gott, sprach er vor meinen Augen: Geht hinter ihm her durch die Stadt und erwürgt. Euer Auge soll nicht verschonen und ihr dürft nicht erbarmen. Tötet, vernichtet Greise, junge Männer und Jungfrauen, Kinder und Frauen. Von denen aber, die das Zeichen tragen, rührt niemand an. Gott ist es nämlich ein erstes Anliegen, dass seine Knechte vor dem gerechten Zorn behütet werden und er bürgt für diesen Schutz. Und jeder, der bis zum Ende an Gott glaubt, wird diesem Schwert des Todes entgehen können. Wollen wir also auch dazugehören? Denn unter diesen Umständen wird jeder persönlich von dem persönlichen Gott bewahrt werden und er ist der beste Bodyguard, den es gibt. Jede Attacke seines unzerstörbaren Zornes kann uns nichts haben. Jede Aktion seiner aggressiven und gerechten Wut wird uns keinen Schaden zufügen können. Ja, seine erschreckenden Donner und Blitze werden an uns vorbeigehen. Ein John F. Kennedy wurde umgebracht und noch andere Präsidenten wie El-Sadat, der von der muslimischen Bruderschaft kaltblütig aus dem Weg geräumt wurde. Und obwohl sie so ein starkes Ansehen hatten, konnte man ihnen nicht zu 100% das Leben sichern, da absolute Sicherheit ausschließlich Gott gewähren kann. Und das besonders, was sein Zorn anbelangt. Denn vor seiner Wut wird niemand verschont bleiben, sodass kein Versteck der mächtigsten Eliten helfen kann. Wahre Gläubige haben also figurativ, also anschaulich gesprochen, das Kennzeichen auf der Stirn und werden nicht eliminiert werden. Und sie stehen im starken Kontrast mit denen, die das Malzeichen des Tieres haben, was wir noch im Verlauf des Buches im Detail auslegen werden. Doch dies führt uns zu unserem vierten und letzten Anwendungspunkt. Gott differenziert inmitten des Aufruhrs. Mit anderen Worten, werden nicht diejenigen dazu gezählt werden, die nicht an der Ungerechtigkeit beteiligt sind, wo er so separiert und nicht alle in einen Topf wirft, wie es manche Menschen tun. Ich glaube, das ist heute einer der schwerwiegendsten Fehler, die wir tun können. Es kommen wieder immer wieder in den Nachrichten auf, wo Migranten ein Messerattentat verübt haben, wo so der Anschein erweckt werden kann, dass alle, die aus arabischen Ländern stammen, Attentäter sind, was natürlich eine falsche Prämisse ist. Dennoch kann man es nicht verschweigen, dass viele, die aus diesen Gebieten stammen, solche Verbrechen begehen. Es braucht daher Unterscheidung, um die Dinge richtig einordnen zu können. Und wenn das einer bestens beherrscht, dann Gott selbst, da Gott exakt jeden schlägt, der sich ihm widersetzt hat. Und bei uns sollen die 144.000 Versiegelten nicht dazu gerechnet werden. Doch wer sind genau diese 144.000? Das war doch die Thematik, die wir noch nicht erklärt haben. Die 144.000 sind die Auserwählten aus den 12 beschriebenen Stämmen, die in den Versen 5 bis 8 aufgelistet sind. Nun könnte man hier sagen, dass es doch eine klare Sache ist, dass es sich hier nur um Juden handelt und nicht um Heiden. Aber betrachtet man den Kontext von Kapitel 7 und vom gesamten Buch der Offenbarung, so wird ersichtlich, dass diese Zahl 144.000 aus Juden und Heiden besteht. Doch wie kann es sein, dass die Heiden in den Versen 5 bis 8 mit eingeschlossen sind, wenn ausdrücklich die 12 Stämme aus dem Judentum erwähnt werden? Nochmals, die Versiegelung ist ein Bild dafür, dass alle, die zum Volk Gottes gehören, nicht unter dem Zorngericht Gottes kommen. Erstens, glaubt ihr wirklich, dass nur die Juden vor diesem endgültigen Zorn, der in Kapitel 6 beschrieben wird, gerettet werden und die Heiden nicht? Wenn dem so wäre, so würde die Versiegelung nur den Juden gelten, was vollkommen ausgeschlossen ist. Und die Stelle aus Hesekiel 9, 4 bis 6, wo nur die Knechte Gottes am Leben bleiben dürfen, ist genau mit unserer Konstant, was die Errettung betrifft. Zweitens ist die Zahl 12 eine heilige Zahl. Wir sehen das beständig in der Schrift. Die 12 Apostel, die 12 Stämme Israels oder die 12 Grundsteine der ewigen Stadt. Wohlgemerkt, die 12 Apostel haben nicht nur für die Juden gegolten, sondern ebenso für die Heiden, wenn man Gottes Wort studiert. Und wenn man 12 mal 12 multipliziert, dann rechnet mal, was daraus resultiert. Exakt 144. Und wenn man diese Zahl 144 mit 1000 vervielfacht, dann lautet das Ergebnis 144.000, was auf Vollständigkeit und Vollkommenheit hinweist, in höchstem Maße. Die Zahl 1000 steht allgemein für eine große und komplette Zahl, die nicht immer exakt definierbar ist. Offenbarung Kapitel 20, Vers 2 sagt es so: Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre. Die 144.000 sind also ein Synonym für die Gläubigen. Für manche macht das noch unzureichend sein, da hier jüdische Stämme herangezogen werden. Doch was finden wir in Offenbarung Kapitel 14, Vers 3? Und sie sangen wie ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144.000, die erkauft worden sind von der Erde. Können nur die ethnischen Juden das Lied singen und die Heiden etwa nicht? Selbstverständlich nicht, da alle Gläubigen aus Juden und Heiden sich an diesem Lied beteiligen können. Und man beachte auch, dass in Offenbarung 14 eine Beschreibung auf die Feinde Christi stattfindet, die sich nicht nur auf die Juden bezieht, sondern auf die gesamte Gemeinde. Die stringente, also zwingende Konsequenz lautet daher, nach all den genannten Argumentationen und Beweisen der Heiligen Schrift, dass in den 12 genannten Stämmen das geistliche Israel in seiner Vollständigkeit zum Ausdruck kommt. Römer Kapitel 2, die Verse 28 bis 29 verstärkt auch diesen Gedanken des geistlichen Volkes, wo wir das hören. Nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht das, dass die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Und da das Buch der Offenbarung die Symbolik des Alten Testaments aufgreift, wie wir in Hesekiel gesehen haben, so wird hier dasselbe Muster für das geistliche und christliche Israel angewandt. Und nicht, dass wir das falsch verstehen. Das Neue Testament lehrt nicht, dass die Heiden die ethnischen Juden ersetzt haben. Doch sehen wir im Buch der Offenbarung, dass alttestamentliche Begriffe ebenso für die Heiden angewandt werden. Ein Beweis? In Offenbarung Kapitel 5, Vers 9 haben wir gesehen, dass die 24 Ältesten Weihrauch gehabt haben und das Lied des Lammes singen. Das Lied war spezifisch den Herrn Jesus Christus anbelangt. Doch im Neuen Testament sind überhaupt keine 24 Ältesten mit Weihrauch zu sehen, die sich dieser Art und Weise bedienen, wie es im Alten Testament geschehen ist. Und die 24 Ältesten im Alten Testament konnten noch nicht dieses Lied singen, da Christus zu diesem Zeitpunkt noch nicht geschlachtet worden war. Aber sie werden, wie gesagt, im Buch der Offenbarung herangezogen, um die figurative, also anschauliche Funktion der ganzen Gemeinde aus Juden und Heiden darzustellen. Und das Gleiche ist vor unseren Augen. Geschwister, wir konnten heute vier Wahrheiten erfahren. Erstens, Gott kontrolliert die Kräfte des Aufruhrs. Zweitens, Gott bereitet seine Knechte auf den Aufruhr vor. Drittens, Gott schützt seine Knechte inmitten des Aufruhrs. Und viertens, Gott differenziert inmitten des Aufruhrs. Und das nächste Mal geht es weiter. Mögen wir daher Gottes Wort ernst nehmen. Gelobt ist der Herr Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen.